Wir haben gerade eben davon gesungen, dass wir Gott vertrauen. Ich werde euch sagen, das ist eine mutige Aussage. Und spätestens nach dieser Predigt werdet ihr wissen, dass ich recht habe. Vertrauen wie Abraham. Klingt schön, aber was ist Vertrauen eigentlich? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was für mich Vertrauen in Reinkultur ist. Und das sind Kinder. Wir reden ja auch hier in Deutschland gerne vom kindlichen Vertrauen. Was macht Kinder so besonders in Bezug auf Vertrauen? Kinder gehen davon aus, dass das, was man ihnen sagt, tatsächlich so eintrifft. Sie haben keine Hintergedanken. Sie hinterfragen auch nicht, ob die Zusage, die ihnen gerade gemacht wurde, was weiß ich, wenn die Mama zu ihnen sagt, ich hol dich nach dem Kindergarten wieder ab, die grübeln nicht die ganze Zeit, kommt sie wirklich? Die gehen davon aus, der Kindergarten ist vorbei, die Mama kommt, es geht wieder nach Hause. Und deswegen sind sie in dem Moment, wo sie dann sind im Kindergarten, komplett entspannt. Ich bin in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Und deshalb durfte ich von klein auf lernen, dass das, was meine Eltern mir zugesagt haben, dass ich mich darauf verlassen konnte. Ich wusste, wenn die Mama oder der Papa sagen, so und so ist das und ich helfe dir dann nachher oder ich mache das nachher oder wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann lese ich dir vor, dann wusste ich, das passiert. Und es ist auch immer wieder der Fall gewesen. Ich konnte mich auf das verlassen, was sie gesagt haben und das hat mein Vertrauen in sie und auch meine Beziehung zu ihnen gestärkt. Leider traf das aber nicht auf alle Menschen zu. Meine Mama hat mir erzählt, es gab da einen Bauern. Und dieser Bauer hat bei uns in der Bäckerei eingekauft. Und immer wenn er kam und ich war im Laden, hat er gesagt, irgendwann nehme ich dich mit auf den Traktor. Und das war das Größte für mich. Also jedes Mal, wenn ich den von irgendwo gesehen habe und wusste, er kommt jetzt, stand ich im Laden und habe gesagt, sehnsüchtig gewartet. Heute ist vielleicht der Tag. Aber der Tag war nie, weil er hat das nur so vor sich hingesagt. Wozu hat das geführt? Es hat dazu geführt, dass ich Menschen wie ihm misstraue, dass ich vorsichtiger geworden bin, dass ich misstrauischer geworden bin Fremden gegenüber, weil ich gelernt habe, nicht immer, wenn sie was zusagen, halten sie es auch. Mein Vertrauen wurde enttäuscht. An meinem Beispiel kann man sehr schön sehen, dass Vertrauen immer etwas ist, was du im Vorfeld gibst. Vertrauen machen wir nicht hinterher, Vertrauen machen wir vorher. Und je nachdem, ob das Angekündigte dann eintritt oder nicht, wird unsere Beziehung zu der Person, die uns dieses Versprechen oder die Zusage gegeben hat, gestärkt oder eben geschwächt. Vertrauen ist sozusagen, und das ist mein zweites Bild, ein sozialer Kredit. Jemandem, dem ich vertraue, gebe ich einen Kredit. Ich gebe ihm mein Vertrauen als Vorschuss. Und die Schwierigkeit bei Vertrauen ist, es funktioniert auch nicht anders. Denn bevor wir irgendjemanden kennenlernen, müssen wir ihm zuerst unser Vertrauen schenken, um nachher herausfinden zu können, ist diese Person zuverlässig? Kann ich ihr wirklich vertrauen oder nicht? Das wissen wir nie im Vorfeld. Wir können uns vielleicht informieren und hören, was für Erfahrungen oder welche Erfahrungen andere mit dieser Person gemacht haben. Aber wirklich persönlich wissen, ist diese Person zuverlässig oder nicht, wissen wir erst hinterher. Vertrauen ist für jede Gesellschaft notwendig und ist damit der Kleber, damit unsere Gemeinschaft, damit unser Miteinander funktioniert. Wo vertrauen wir in unserem Alltag? Die einfachen Fälle, ich sag mal Familie und Freundschaften, lasse ich mal außen vor. Da ist klar, dass wir Vertrauen aufbauen, dass wir erleben, dass das gestärkt wird, dass die Beziehungen stärker werden. Aber Vertrauen ist nichts, was ich theoretisch machen kann. Vertrauen ist kein Wort. Vertrauen ist etwas, was praktische Auswirkungen in meinem Alltag, bei meinen Entscheidungen hat. Und spannenderweise machen wir das alle in unserem Alltag ganz häufig unbewusst. Wenn ich zum Beispiel in den Aldi einkaufen gehe, dann gehe ich in diese Gemüse- und Obstabteilung, so in meinen Wagen das rein, was ich einkaufen will, und hinterfrage nicht, ob die Mitarbeiter gerade meine Paprika verseucht haben. Ich vertraue ihnen, dass das nicht vergiftet ist. Wenn ich zum Metzger meines Vertrauens, sagen wir sogar schon, gehe, dann denke ich auch nicht, dass das Fleisch, was ich kaufe, gerade vom letzten Wildunfall übrig ist, sondern dass das eine Qualität hat, dass das in Ordnung ist, dass das gut ist. Und auf dem Weg dahin vertraue ich den Ingenieuren und Mechanikern von Renault, dass mein Megane gut in Schuss ist, gewartet ist und nicht nach der nächsten Kurve auseinanderfällt. Wer von uns würde Tempo 100 oder mehr fahren, wenn er davon ausgeht, dass es auseinanderfällt? Das wäre risikofreudig hoch 10 und absoluter Blödsinn. Und ein weiterer Bereich, wo es absolut offensichtlich ist, dass wir vertrauen und vertrauen müssen, ist unsere Gesundheit. In dem Moment, wo es uns nicht gut geht, gehen wir zu einem Arzt, zu einem Therapeuten, zu irgendjemandem, dem wir vertrauen müssen, dass die Diagnose, die er stellt und die Maßnahmen, die er uns empfiehlt, unserer Gesundheit helfen und nicht schädigen. Die Person, die ich jetzt genannt habe, und noch viele, viele andere, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, denen müssen wir vertrauen. Warum? Weil wir nicht alles kontrollieren können, was sie tun. Ich weiß nicht im Vorfeld, ob die Person recht hat. Ich muss ihr vertrauen. Warum? Weil mir entweder das Wissen fehlt, weil mir das Verständnis fehlt. Also ich bin da ehrlich, ich verstehe Strom nicht. Ich verstehe auch mein Auto nicht. Ich weiß, wenn ich den Schlüssel reinstecke, anschalte, geht. Ich verstehe es nicht. Und das, was uns manchmal dann noch zusätzlich fehlt, ist die Zeit, um alles zu überprüfen. Wir geben also unbewusst lauter Personen, die wir noch nie gesehen haben. Ich weiß nicht, wie der Mensch aussieht, der mein Auto zusammengeschraubt hat. Keine Ahnung. Aber ich vertraue dieser Person. Ich gebe ihr einen Vertrauensvorschuss durch mein Handeln. Ich setze mich in das Auto rein und fahre. Das ist praktisch. In der Familie, in Freundschaften, aber eben auch in unserem Alltag vertrauen wir immer wieder. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. In Bezug auf Gott müssen wir auch vertrauen. Warum? Weil es eine Beziehung ist. Und im Gegensatz zu all den anderen Beziehungen, die wir so vor Augen haben zu Menschen, ist es bei Gott noch viel notwendiger zu vertrauen. Warum? Weil Gott nicht überprüfbar ist. Wir können ihn nicht beweisen, wir können ihn nicht überprüfen. Und warum? Weil er viel größer und gewaltiger ist, als jeder Mensch es sein könnte. Immer wenn wir mit Gott wirklich zu tun haben, begegnen wir etwas, was zu groß für unser Verständnis ist, was unserem Verstand nicht unterliegt, was wir nicht kontrollieren können. Und deshalb ist die einzige Möglichkeit, ihm zu begegnen, zu vertrauen. Aber auch das ist kein Wort. Auch das muss genauso praktisch werden wie mein Vertrauen zum Metzger, zum Verkäufer, zum Mechaniker, zu meinem Arzt. Wenn wir Gott vertrauen, dann wird das sichtbar in unserem Alltag. Dann hat es Auswirkungen auf mein Verhalten und auf meine Entscheidungen. Und wenn es nach Gott geht, dann sollte das Vertrauen in ihn viel größer sein wie in jede andere Person. Dazu wollen wir uns heute ein absolutes Vorbild im Vertrauen zu Gott ansehen. Nämlich Abraham. Das ist der Stammvater der Israeliten im Alten Testament. Und bei ihm können wir lernen, wie Vertrauen zu Gott aussieht und was er sich, also Gott, sich dabei vorgestellt hat, wie wir ihm vertrauen können und sollen. Und dazu lesen wir von der ersten Begegnung zwischen Abraham, hier heißt er noch Abraham, und Gott. Wir lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Bis gerade eben, also bis zu diesem Punkt, war Abrahams Leben normal. Er hat das gemacht, was man von ihm erwarten konnte. Er war ein ganz normaler Mann in seiner Kultur, in seinem Umfeld. Er lebte in Haran, was im Grenzgebiet zwischen der heutigen Türkei und Syrien liegt. Er hatte sein Leben als Nomade so geführt, wie seine Vorfahren das auch gemacht haben. Er hat sich eine ordentliche Altersvorsorge angeschafft, indem er Vieh hatte und das Land, worauf es weiden konnte. Er lebte wie damals üblich im Umfeld seiner Großfamilie mit seiner Frau Sarah zusammen. Und dann begegnete er Gott. Und alles wurde anders. Von dieser Begebenheit können wir drei Dinge lernen. Erstens, Ja zu Gott heißt Nein zu allen anderen Sicherheiten. Zweitens, wenn ich Gott vertraue, komme ich nicht zu kurz. Und drittens, Gott will und kann dich gebrauchen. Gucken wir uns nochmal den ersten Vers genauer an. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Der Ruf Abrahams beginnt mit einer Aufforderung Gottes. Und diese Aufforderung beinhaltet, dass er alle Sicherheiten aufgibt. Nicht gerade eine Kleinigkeit. Aber Gott hat ja auch Großes mit ihm vor. Gott will die ganze Welt durch Abraham segnen und seinen Rettungsplan, seinen Erlösungsplan mit ihm starten. Abraham soll sein Zuhause, seine Familie, seine Altersvorsorge, seine Sprache, seine Währung, einfach alles verlassen, worauf er sich bisher verlassen hat. Und das im zarten Alter von 75 Jahren. Ich weiß, jetzt denken wir immer, ach, im Alten Testament, die sind alle 500 geworden, 75 ist dann die 20. Echt? Wisst ihr was? Mit diesem hohen Alter war seit Noah Schluss. Das heißt, 75 war 75 und nicht mit unseren heutigen medizinischen Möglichkeiten. Da war kein Hausarzt, kein Krankenhaus, wenn du Schwierigkeiten hattest. 75 in dieser Kultur zu dieser Zeit war ein richtig stolzes Alter. Das war nicht der Zeitpunkt, wo man sagt, so und jetzt ziehen wir aus, hinterlassen alles und fangen mal was Neues an. Genauso wie bei uns heute. Das Spannende ist, für Gott war das kein Hinderungsgrund. Wisst ihr eigentlich, warum Gott Abraham ausgesucht hat? Weil er es wollte. Gab keinen anderen Grund und gab auch nichts, was ihn aufhält. Gott rief Abraham aus seinem Alltag raus und forderte von ihm sein ganzes Vertrauen. Land, Heimat, Familie, das war damals die Altersvorsorge. Es gab noch keine staatliche Rente oder private Versicherungen. Das Einzige, was er hatte, hat er sich in diesem Leben als Nomade angeschafft. Das war sein Vieh, das war das Land, das er entweder von seinen Eltern übernommen hat oder sich selber irgendwie erwirtschaftet hat, wo das Vieh drauf grasen konnte. Das war seine Sicherheit. In diesem Umfeld ist man geblieben. Warum? Wenn man das aufgibt, hat man nichts. Familie und Besitz waren die einzigen Sicherheiten, die du dir schaffen konntest. All das hinter sich zu lassen, bedeutet, alle Sicherheiten und ich würde sagen, die Komfortzone zu verlassen. Überleg dir mal, was das heißt. Man würde heute die Wohnung, die Familie, die Arbeitsstelle, alle Versicherungen, die wir haben, die private Vorsorge und die Konten schließen. Und zwar nicht als junger Hüpfer, wo man noch keine Verantwortung hat, sondern als eine Person, die gestanden ist, die im wohlverdienten Ruhestand angekommen ist. Wem würdet ihr das raten? Ich keinem. Aber es ist eben Gott selbst, der ihn dazu auffordert und kein Mensch. Und wenn man dem nicht vertrauen kann, wem dann? Gott fordert Abraham auf, alle Sicherheiten hinter sich zu lassen. Und das ohne doppelten Boden, ohne Versicherung und auch ohne Garantien für die Zukunft. Das Einzige, was Gott ihm gibt, sind keine Gründe, sondern ein Versprechen. Und dieses Versprechen lautet, ich werde dir das Land zeigen. Das ist nicht gerade greifbar. Abraham hatte damit keine Chance, eine Pro- und Kontraliste zu machen. Weil wie hätte die ausgesehen? Viel Kontra, wenig Pro. Abraham sollte nicht abwägen, er sollte vertrauen. Und das reicht ihm, wie wir in Vers 4 lesen können. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Abraham gab Gott den Vertrauensvorschuss und das nennen wir heute wie? Glaube. Gott vertrauen heißt glauben. Das Spannende für uns ist, dass sich der Glaube an Gott seit Abraham nicht verändert hat. Denn Gott ist nach wie vor derselbe. Gott ruft nach wie vor Menschen raus, fordert uns auf, ihm zu vertrauen und möchte uns für seine Pläne gebrauchen. Aber das geht nur, wenn wir ausschließlich zu ihm Ja sagen. Wenn wir wie Abraham unser ganzes Vertrauen auf Gott werfen. Gott will nicht der Erste sein. Gott will der Einzige sein. Ja zu Gott heißt immer Nein zu allen anderen Sicherheiten. Und ich glaube, hier liegt unser Problem. Ich glaube nicht, dass wir nicht Ja zu Gott sagen. Wenn ich euch fragen würde, sagt ihr Ja zu Gott, sagen alle Ja. Aber wir sagen nicht nur Ja zu Gott. Wir sagen auch Ja zu unseren Sicherheiten, zu unseren Versicherungen, zu unserer Arbeitsstelle, zu unserem Haus, zu all dem sagen wir auch Ja. Wir wollen immer Gott plus. Und das gibt es nicht. Wenn wir uns voll und ganz auf Gott einlassen, dann gibt es immer Zweifel und Risiken. Aber es ist der einzige Weg in eine tiefe und echte Beziehung zu ihm. Alternativlos. Bei Abraham merken wir, Gott will unsere einzige Sicherheit sein. Und das kann bedeuten, dass wir alles hinter uns lassen müssen. Es kann aber auch sein, dass wir nur unser Herz von Dingen lösen müssen. Dass wir nicht tatsächlich Familie, Haus, alles Mögliche verlassen müssen, aber dass wir bereit dazu sind, wenn Gott uns dazu auffordert. Warum fällt uns das so schwer? Weil wir ja alle unsere Erfahrungen machen. Wir lernen genauso wie ich als Kind, dass wenn Menschen dir irgendwelche Zusagen machen, dass du am besten nochmal irgendeine frohe Versicherung hast. Weil wenn wir uns bei Menschen so auf das verlassen und darauf vertrauen, was sie sagen, werden wir früher oder später ins Leere laufen. Wir werden im Regen dastehen, unser Vertrauen wird missbraucht oder enttäuscht. Und deshalb müssen wir hier auch aufpassen, dass wir diesen Text nicht missverstehen. Dieses absolute Vertrauen, was Gott fordert, sollen wir nicht jedem X-Beliebigen geben, sondern ausschließlich Gott. Denn er ist anders als alle anderen. Er fordert nicht nur alles, sondern er stellt auch unendlich viel in Aussicht. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Damit sind wir bei unserem zweiten Punkt, den wir heute lernen können. Wenn ich Gott vertraue, komme ich nicht zu kurz. Gott verspricht Abraham, ich werde dich segnen. Und er stellt ihm dann in Aussicht, was er sich nur wünschen könnte. Eine große Nachkommenschaft ist die ultimative Altersvorsorge. Eine absolut gesicherte Rente, ohne Wenn und Aber. Gott sagt, ich will dir viel Gutes tun und ich werde sogar noch dafür sorgen, dass du anerkannt bist, dass du respektiert bist, dass die Leute deinen Namen kennen. Was kann sich ein Mensch eigentlich mehr wünschen? Gott verspricht das All-Inclusive-Paket. Zwar nicht mit unnötigem Luxus und überflüssigem Reichtum, aber er verspricht, dass es reicht. Gott macht direkt am Anfang der Beziehung zu Abraham deutlich, wenn du mir voll vertraust, kommst du nicht zu kurz. Wenn du alle Sicherheiten aufgibst und mich als deine einzige Sicherheit annimmst, dann stehst du nicht im Regen, denn die Sicherheiten aufgeben und sich voll auf Gott verlassen, bedeutet nicht, dass du keine Sicherheiten hast. Es heißt nur, der Vertragspartner ändert sich. Du vertraust dann nicht mehr auf Menschen. Du vertraust dann nicht mehr auf dich selbst. Du vertraust dann auch nicht auf irgendwelche Absicherungen wie Finanzen oder irgendwas anderes, sondern du vertraust auf Gott selbst. Und wisst ihr, warum uns das so schwerfällt? Den können wir nicht kontrollieren. Den können wir zu nichts zwingen. Aber wir können uns sicher sein, der meint es gut mit uns. Die Frage an uns ist, genauso wie damals an Abraham, traue ich Gott so weit über den Weg, dass ich alles andere loslasse? Bin ich überzeugt, dass er es tatsächlich gut mit mir meint und dass er weiß, was gut für mich ist? Oder will ich lieber selber das Zepter in der Hand halten und dafür sorgen, dass es mir gut geht? Gott will unser ungeteiltes Vertrauen und will uns segnen, aber er hört da auch nicht auf. Denn Gott kann und will dich gebrauchen. Der Segen Gottes ist kein Selbstzweck. Das ist nicht sowas, wo man sagt, naja, diejenigen, die ihn kriegen, haben Glück gehabt und die anderen halt Pech. Der Segen Gottes soll Auswirkungen haben für andere. Er sagt zu Abraham in dem Bezug, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott will Abraham nicht nur zum Empfänger von Segen machen, sondern er möchte dafür sorgen, dass er zum Träger und Spender von Segen wird. Abraham selbst soll zum Segen werden. Und wir müssen uns immer bewusst machen, da, wo Gott segnet, reicht es nicht nur für den Empfänger, sondern auch für viele andere mit. Er will uns nicht nur beschenken, er will uns gebrauchen. Gott sagt zu Abraham, ich will nicht nur, dass es dir gut geht, sondern ich will, dass dein Leben gut für andere ist. Gott will Abraham mit in seinen Plan reinnehmen. Und er sagt damit gleichzeitig, du bist absolut wichtig, Aber es geht nicht nur um dich. Gott lässt Menschen seinen Segen weitergeben und damit gibt er ihnen einen unendlichen Wert, aber er bewahrt uns auch davor vor ungesundem Egoismus. Wenn wir jetzt das Ganze so ein bisschen zusammenfassen müssten, dann würden wir sagen, Abrahams Leben war aus menschlicher Sicht eigentlich fertig. Der hat geleistet, was es zu leisten gab in den 75 Jahren und jetzt war Ruhestand dran. Aber die Reise seines Lebens, der Grund, warum wir heute wissen, wer das ist, begann danach. Und das wusste er erst in dem Moment, wo er losging. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Wir sind nicht Abraham, aber Gott ist derselbe. Und er fordert auch uns heraus, ihm voll und ganz zu vertrauen. Er fordert uns auf, ihm zu vertrauen, damit er uns segnen kann und wir Segen für andere werden. Also, was können wir heute von Abraham lernen? Erstens, Ja zu Gott heißt Nein zu allen anderen Sicherheiten. Auf Gott vertrauen heißt, die Komfortzone zu verlassen, deine Sicherheiten hinter dir zu lassen. Gott hat immer etwas mit dir und deinem Leben vor, vollkommen egal wie alt du bist, egal was du kannst, egal wie gesund oder krank du bist. Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Aber das führt dich aus deiner Komfortzone und deinen Sicherheiten raus. Immer. Ist euch mal aufgefallen, dass Gott zu keiner Person in der Bibel sagt, du kannst da und so, wie du bist, bleiben? Und hier ist der Segen. Zu jedem, zu dem Gott spricht, kommt in irgendeiner Form ein, komm, steh auf, ich will dich verändern, ich will dich gebrauchen, ich habe was vor mit dir. Spannende ist, nur Gott heißt nichts anderes. Gehört haben wir das wahrscheinlich schon alle. Wir singen das fröhlich drauf los, ich vertraue dir, Halleluja, prima, alles klasse. Wissen wir, was das heißt? Wenn du sagst, ich vertraue dir Gott, hey, ich habe Respekt vor dir, du hast richtig Mut. Heißt das, dass wir keinen Besitz haben dürfen? Heißt das, dass Versicherungen falsch sind? Es hieße ja fast, Deutsch sein ist falsch. Müssen wir einfach risikofreudiger werden? Nein. Die Bibel macht deutlich, dass Gott von uns fordert, dass wir verantwortlich leben sollen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man vorsorgt und dass man langfristig plant. Es ist nichts Verkehrtes dran. Aber all das, was wir erreichen, darf nicht unsere Sicherheit werden. Nichts darf so wichtig werden, dass du sagst, davon kann ich mich nicht trennen. Oder wenn ich das verliere, dann ist alles aus. Gott will die einzige Sicherheit in deinem Leben sein. Und daher müssen wir uns immer wieder selbst und unser Leben hinterfragen. Bin ich bereit, mein Haus, meine Wohnung, meine Arbeitsstelle, mein Konto, meine Versicherung, meine Familie, mein gewohntes Umfeld zu verlassen, wenn Gott das will? Caro und ich haben uns diese Frage vor knapp oder ein bisschen länger als einem halben Jahr gestellt. Und Gott hat gesagt, geht. Natürlich haben wir dann nochmal nachgefragt, ja? Haben wir dich missverstanden? Meinst du das vielleicht nicht doch ein bisschen anders? Aber als er das bestätigt hat, haben wir uns aufgemacht und sind dabei zu gehen. Wenn du diese Frage stellst, dann ist es vielleicht nicht dran, dass du alles hinter dir lässt und gehen musst. Aber traust du dich, diese Frage zu stellen? Vielleicht antwortet er dir dann, bleib da, wo du bist. ich habe dich da schließlich hingeführt. Vielleicht sagt er aber auch, du sollst nicht alles verlassen, aber ich habe was Neues mit dir, für dich und deine Beziehung und deine Ehe vor. Vertrau mir und bitte deinen Ehemann, deine Ehefrau um Verzeihung. Vielleicht sagt er dann zu dir, sei ehrlich bei der Steuer. Vielleicht sagt er auch, hör auf, für deinen Chef zu lügen. Oder er sagt, sprich mal mit deinem Arbeitskollegen über den Glauben. All diese Schritte kosten extrem viel Mut. Aber es ist nur eine Frage des Vertrauens in Gott. Nämlich, vertraust du ihm, dass er es besser weiß als deine Ängste? Dass er es besser weiß als die Gesellschaft um dich rum? Und dass er es sogar besser weiß als deine eigene Erfahrung? Gott hat für jeden von uns einen Plan. Er will uns gebrauchen, aber es beginnt bei unserem Vertrauen in ihn. Also frag dich, wo sind meine Sicherheiten? Was darf Gott mir nicht nehmen? Was habe ich schon immer so gemacht? Und das ändern wir jetzt auch nicht mehr. Und die Königsdisziplin der Fragen ist, Gott, wo willst du mich rausrufen? Was hast du mit mir vor? Ich gebe euch jetzt einen Moment, genau darüber nachzudenken. Und bringt das ruhig im Gebet auch vor Gott, wo ihr merkt, meine Sicherheiten sind woanders. Ja zu Gott heißt Nein zu allen anderen Sicherheiten. Zweitens, wenn ich Gott vertraue, komme ich nicht zu kurz. Ich glaube, das ist so eine Grundangst bei uns Menschen. Wenn ich das wirklich mache, was passiert da mit mir? Wir müssen uns vor Augen halten, Gott meint es immer gut mit uns. Wenn wir uns voll und ganz auf ihn verlassen, dann fallen wir nicht hinten runter. Ganz im Gegenteil. Er verspricht uns, dass wenn wir unser ganzes Vertrauen, alles, was wir haben und sind, auf diese eine Karte setzen, dann wird er uns versorgen. Dann wird er uns, wie es hier heißt, körperlich versorgen, also Essen und ein Dach über dem Kopf. Mehr nicht. Da ist nicht ein volles Bankkonto drin und das schöne Auto auch nicht. Aber es reicht. Gott versorgt. Und Ansehen. Wenn wir Gottes Ehre an erste Stelle stellen, dann wird er sich um unsere Ehre kümmern. Die Bibel ist voll von solchen Zusagen. Das ist hier nicht exklusiv, das ist nicht das einzige Mal, dass die Menschen, die Ja zu Gott sagen, so eine Zusage kriegen. Aber wie oft nehmen wir das in Anspruch? Wie oft denken wir, wenn wir ehrlich sind, ich muss auf mich selber achten, ich muss dafür sorgen, dass ich selber nicht hinten runterfalle. Und ich möchte nochmal deutlich machen, in Bezug auf Menschen haben wir damit auch recht. Die Aussage gilt nicht in Bezug auf Menschen. Da haben wir eine Fürsorgepflicht für uns selber. Aber bei Gott ist jede Vorsicht fehl am Platz. Er liebt uns und er hat jeden Einzelnen von uns so geschaffen, wie wir sind. Glaubt ihr allen Ernstes, wenn ihr sagt, ja, ich sage ja zu dir und nein zu allem anderen, dass er euch dann hinten runterfallen lässt? Daher frag dich, wo meinst du, dass du Gott nicht vertrauen kannst? Wo musst du selber dafür sorgen, dass es dir gut geht? Bei welchen Ratschlägen aus der Bibel bist du skeptisch, dass sie wirklich gut für dich sind? Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn es ihm zu folgen vielleicht bedeutet, naiv zu sein, anderen Gutes zu tun und das Risiko zu gehen, dass sie dich ausnutzen? Oder musst du selber clever sein und jeden Streit gewinnen, weil du ja recht hast? Ich kann euch eins versprechen. Gott nachfolgen und recht haben geht meistens nicht gut zusammen. Weil unsere Grundhaltung gegenüber Gott ist, du hast recht, nicht ich. Drittens, Gott will und kann dich gebrauchen. Gottes Segen ist kein Selbstzweck. Er endet nicht bei uns, aber er beginnt bei uns. Gott will uns zum Segen für andere werden lassen. Dich ganz persönlich will Gott zum Segen für andere werden lassen. Das hat er mit Abraham getan und auch mit vielen, vielen Menschen nach ihm. Und von solchen Menschen haben wir alle schon profitiert. Niemand von uns sitzt hier, ohne dass wir vom Segen solcher Menschen profitiert hätten, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Überleg kurz, wer waren diese Menschen, durch die Gott dich ganz persönlich gesegnet hat, durch die er dir Gutes getan hat? Sei dankbar dafür und dann frag dich, will ich auch so ein Mensch sein? Und wenn du da ein Ja zu findest, dann setz dein ganzes Vertrauen auf Gott und lass dich von ihm verändern. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann kriegen wir ein Versprechen. Und das heißt, dein Leben wird anstrengend. Es wird herausfordernd. Aber es wird unglaublich befriedigend. Weil du trägst zu was bei, was größer ist als alles andere. Du darfst an Gottes Plan mitwirken. Es gibt keine höhere Bestimmung, die wir Menschen erreichen können. Und ich möchte euch dazu Mut machen, Gott wirklich voll und ganz zu vertrauen, unabhängig davon, wie alt ihr seid, wer ihr seid, was ihr könnt, was ihr nicht könnt, wie gesund ihr seid. Legt alles Gott hin. In dem Wissen, du kommst nicht zu kurz, wenn du das machst. Gott sorgt für dich. Und er hat unglaublich Großes mit dir und deinem Leben vor. Er will und er kann dich gebrauchen, wenn du Ja zu ihm sagst.